Ins Studio eingeladen habe ich mir heute den Wirtschaftspsychologen, Psychotherapeuten und Unternehmenscoach Dr. Elmar Teutsch. Ich freue mich sehr, dass sich da ein Termin finden ließ. Schönen guten Abend.
Ließ sich Termin finden und es ließen sich Wege finden, wie man daher findet.
Das ist auch schön. Ja, fast war es ein bisschen schwierig. Herr Teutsch, wie wäre es, wenn Sie sich erst einmal kurz selber vorstellen? Ich glaube, dass Sie das mit ein paar Sätzen besser können als ich.
Kurzversion.
Kurzversion.
Das Studium der Psychologie liegt ca. 100 Jahre zurück. Und ich hatte mir damals zum Ziel gesetzt, mich nicht mit einzelnen Menschen zu beschäftigen, sondern mit größeren Gruppen und hatte mich daher der Werbepsychologie zugewandt. Mhm. Und das war auch sehr interessant zu sehen, war 20 Jahre lang Inhaber und Leiter einer Werbeagentur, wie schöne Sachen man da machen kann, mit Hilfe der Psychologie für die Werbung und für die Wirtschaft.
Ja.
Und erst im Laufe der Zeit habe ich entdeckt, dass es auch sehr spannend sein kann, mit Gruppen von Menschen zu arbeiten, wirklich, jetzt sagen wir mal, im therapeutischen Sinne.
Mhm.
Und das sind jetzt meine zwei Standbeine, einmal die Wirtschaftspsychologie und einmal der therapeutische Kontext, wo ich mit verschiedenen Ausbildungen dabei bin oder immer wieder Menschen motiviere und Menschen unterstütze. Und das ist beides wirklich sehr interessant.
Mhm. Und auf Weiteres werden wir heute den Schwerpunkt eigentlich richten. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, die Psychologie des Unbewussten. Wenn man das jetzt so hört, wir alle denken ja jeden Tag sehr viel, sehr Verschiedenes. Dann wissen wir ja eigentlich, was wir tun. Oder etwa nicht.
Möchte man meinen, ganz genau. Der viel zitierte freie Wille. Ich beginne da mit einem provokanten Satz. Vergessen Sie das Märchen vom freien Willen, denn es ist ein Märchen. Wir glauben sehr wohl, dass wir was täten, dass wir das täten, was wir dachten, aber die Wahrheit ist eine andere. Und da gibt es unzählige Beispiele und ich versuche jetzt nicht aus der klassischen Psychologie her das zu deuten, wo es etwas komplizierter ist. Nehmen wir an, mir gegenüber sitzen Sie ja, nehmen wir an, wir wären jetzt nicht hier da im Sendestudio, sondern Sie wären mit einer Gruppe von Freundinnen in der Pizzeria.
Mhm.
Ne? Und dann sitzen Sie so und Sie sitzen vielleicht hinten in der Ecke.
Mhm.
Okay? Gut. So ein Grundbedürfnis des Menschen sind ja auch diese körperlichen Funktionen, denen nachzukommen. Jetzt kann ruhig sein, vielleicht haben Sie schon ein Bier getrunken, Sie müssen aufs Klo.
Mhm.
Ein ganz normales Bedürfnis. Jetzt möchte man meinen, es ist das Allereinfachste.
Ja.
Zumindest aufs Klo gehen darf ich schon aufgrund meiner freien Entscheidung. Fragezeichen. Möchte man meinen, das ja.
Mhm.
Gut, und jetzt schauen wir uns das näher an. Sie sitzen ganz hinten in der Ecke. Links sitzen 3-4 Freundinnen, rechts von Ihnen sitzen 3-4 Freundinnen.
Mhm.
Sie spüren den Druck auf der Blase. Was beschließen Sie? Naja, so dringend ist es nicht. Ich kann das schon noch ein bisschen aushalten, sonst müssen ja alle aufstehen. Oder, was denken denn die anderen, wenn ich jetzt schon wieder auf die Toilette muss? Ich war doch schon vorher. Was denken sie von mir? Ja, und sogar bei so ganz simplen, einfachen Dingen können wir in Wahrheit nicht entscheiden, wie wir wollen, sondern sind eingebunden in ein Konstrukt von Dingen, die wir uns so im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Wobei die wichtigsten Jahre, da werden wir später noch drüber reden, natürlich unsere Kindheitsjahre darstellen. Und das einfachste Beispiel war das mit der Toilette. Denken Sie an ganz, ganz viele andere. Werbepsychologie hatte ich vorher erwähnt.
Ja.
Schauen Sie sich bitte mal folgende Situation an, gerade weil Sie eine Frau sind. Ich sehe, Sie haben da eine blaue Jacke an, also Strickjacke, ein Schal, Jeans. Wenn ich jetzt fragen würde, ist Ihnen das schon einmal passiert, dass Sie zu diesen Jeans sich eine blaue Jacke kaufen wollten und Sie gehen dann in die Boutique rein oder ins Geschäft? Mit einem festen Vorsatz, ich brauche eine blaue Jacke zu meinen Jeans. Gehen Sie rein? Ja, und daraus kommen Sie mit der grünen Tasche.
Ich bin ja eine Frau, oder?
Ja, ja. Uns Männern geht's nicht anders, gar nicht anders. Das heißt, sind wir alle blöd oder was ist los? Oder verlieren wir die Denkstruktur plötzlich?
Mhm.
Und so werden wir, getrieben ist ein starkes Wort, aber so stolpern wir von so unsichtbaren Fäden gelenkt.
Ja.
Ja?
Das heißt, es sind also Mechanismen, die eigentlich ganz tief in uns ruhen, die automatisch abgerufen
ja,
werden.
Ja, ganz genau.
Die wir uns auch gar nicht bewusst machen, weil es so automatisch abläuft.
Daher heißt es das Unterbewusste. Wir Menschen neigen dazu, gerade weil es im Unterbewussten liegt, diese Dinge einfach, wir sehen sie nicht und dann neigen wir dazu, sie nicht wahrhaben zu wollen. Da gibt es einen schönen Fachausdruck, sage ich mal im richtigen Jargon, die sogenannten Rationalisierungstendenzen von uns Menschen. Wie funktioniert das also? Nehmen wir an, Sie sind da mit der grünen Tasche herausgekommen und Ihr Mann schaut Sie leicht verwundert, er hat natürlich auch draußen gewartet oder in der nächsten Bar, schaut Sie dann leicht verwundert an und sagt, Schatzele, ihr meint, du willst eine blaue Jacke und jetzt sehe ich dich mit einer grünen Tasche. Dann könnten Sie sagen, wenn Sie das wüssten und wenn Sie ein gutes Verhältnis haben zu Ihrem Mann und wenn Sie selber Ihr Geld verdienen und, könnten Sie also sagen, ja weißt du, blaue Jacke hatten die doch keine, aber ich wollte mir heute einfach was kaufen, weil ich Lust darauf hatte. Und dann wollte ich diese grüne Tasche kaufen. Das wäre dann möglicherweise die Wahrheit. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie das sagen. Viel wahrscheinlicher ist, dass Sie die aus dem Bauch heraus getroffene Entscheidung, wow, grüne Tasche, muss ich haben, diese aus dem Bauch heraus getroffene Entscheidung, dass Sie die nachträglich mit rationalen Argumenten rechtfertigen. Und das heißen wir Rationalisierungstendenzen. Das heißt, Satz würde dann lauten, weißt du, wir gehen ja dann heuer im Sommer in Urlaub und am Strand brauche ich also was Grünes, dann das ist schmutzresistent und oder der Preis zum Beispiel, es war gerade preiswert, es war gerade ausverkauft.
Das war so ein tolles Angebot.
Genau, da konnte ich nicht Nein sagen.
Ist dann aber auch eine Möglichkeit, zum Beispiel schnippisch zu reagieren, zu sagen, ja und, die habe ich mir aber gekauft?
Ja, ich möchte jetzt nicht da vor diesen Millionen Zuhörern auf der ganzen Welt private Details aus ihrem Eheleben ausbreiten, aber es hängt natürlich auch davon ab. Sicher reagieren manche Menschen schnippisch. Schnippisch heißt ja, ist eine leicht aggressive Haltung. Da kommen wir wieder zurück zum Gehirn. Ich fürchte, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ich bitte Sie, mich zu unterbrechen, wenn das so ist.
Ja.
Also, Gehirn, äußere Hirnrinde, Kortex, mit dem denken wir, es ist so was Kluges, unsere Vernunft sitzt da drinnen. Die ganzen Ermahnungen, die wir im Laufe von schmerzhaften Kindjahren uns eingeprägt haben, beziehungsweise die uns eingeprägt wurden mit unterschiedlichen Methoden, die sitzen dort. Weiter nach innen zum Stammhirn hin und zum limbischen System sitzen dann andere Hirnareale. Dort haben wir keinen direkten Zugang. Eines dieser inneren Areale, das limbische System, wird auch genannt das Reptiliengehirn. Aha. Mit dem Grund, weil wir ja das gemeinsam haben mit Reptilien und den meisten anderen Lebewesen. Aber auch deshalb, stellen Sie sich ein Krokodil vor, hat dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder es beißt zu und frisst, oder wenn es merkt, aha, da habe ich mich an einem Elefanten verbissen. Übrigens habe ich das tatsächlich jetzt unlängst im Internet gesehen. Der Elefant ist stärker, der zieht mich aus dem Wasser raus. Ich muss fliehen. Ja. Also Angriff oder Flucht. Das läuft im Reptiliengehirn ab, im limbischen System. Und wenn Sie sagen, ich werde schnippisch, dann heißt das, aha, das wird vermutlich von dort aus gesteuert. Das Fatale daran ist ja nicht, ob ich da jetzt mal schnippisch bin oder nicht, sondern dass ich, wenn ich vom Reptiliengehirn aus gesteuert werde, und ich sage da ganz bewusst werde, weil ich mache das ja nicht, dann fehlt mir die ganze Palette von Möglichkeiten, die ich als erwachsener Mensch eigentlich hätte. Und es gibt nur mehr Angriff oder Flucht, oder wenn ich das jetzt noch ein bisschen detaillierter anschauen will, dann kann ich mich noch mit der Stresssituation identifizieren, also ich kann kollaborieren. Das wäre die dritte Möglichkeit. Gibt es auch so, jetzt, wenn wir ein bisschen dramatischer werden wollen, bei Entführungen beispielsweise, wir kennen das als Stockholm-Effekt, dann das Ergebnis. Wenn ich völlig machtlos bin, weil andere die absolute Macht über mich haben, weil ich gefesselt bin oder in einem Verlies eingesperrt und ich kriege nur zu essen, wenn die wollen. Wenn ich keine Möglichkeit habe, vorauszusagen, was meine Aktion, welche Reaktion das hervorrufen wird. Mhm. Also wird er mich jetzt schlagen, ja. wird er schreien, oder ja. das hängt nämlich nicht von mir ab, sondern von seinen Launen. Mhm. Dann habe ich die einzige Möglichkeit, um da zu überleben, ist diese Solidarisierung. Mhm. Das heißt, ich versetze mich in den Angreifer hinein und sage, ja, er hat recht, so eine wie ich oder so einer mhm. wie mich, den muss man so bestrafen. Mhm. Ein Phänomen, das wir sicher bei so tragischen Fällen kennenlernen, aber leider auch ganz oft bei Kindern, die in einer ähnlichen Situation sind. Mhm. Mhm. So, wir haben uns jetzt ganz wunderbar verfranst. wie war die Originalfrage?
Wir steuern jetzt mal wieder zurück zu dem, was wir aus dem Unbewussten heraus mhm. tun. Jetzt genau. denke ich mal, wird es ja vielen doch mal bewusst, dass man sich sagt, ich mache ja eigentlich was, mit dem ich mich gar nicht wohlfühle, mhm. was ich eigentlich auch gar nicht will. Aber mhm. ich weiß gar nicht so genau, warum ich es mache. Mhm, hat man selber die Chance, aus so einem Mechanismus auszubrechen? Oder muss sehr. Man dann wirklich sagen, mhm. okay, dann muss mir jemand helfen?
Ich weiß sehr, sehr genau, schwierig. Warum. Ja, sehr schwierig. Wenn ich drinnen stecke, mhm. dann sind diese Reaktionen ja nicht gewollte Dinge, mhm. sondern die schießen mir so heraus. Mhm. Ich kann im Vorfeld möglicherweise was tun, also wirklich im Vorfeld. Ich habe das so zum Beispiel so eine Ampelübung, so wirkliche Alarmampeln. Was könnten so Alarmampeln sein? Beispielsweise, wenn ich spüre, hoppla, diese Reaktion ist jetzt unangemessen ja. an der echten Situation. Mhm. Da passiert jetzt was eigentlich in keinem Verhältnis mhm. steht. Mhm. Sehr leicht feststellbar ist es mit ein bisschen Körperbewusstsein, wenn ich spüre, dass ich etwas somatisiere, also in den Körper mhm. nehme. Mhm. Ich kriege eine rote Birne ja. oder mir schwillt der Hals an ja. oder ich kriege einen Knödel im Magen. Mhm. Okay. Das wären so rote Ampeln, wo man sagt, Achtung, Alarm, 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 da passiert jetzt was ich nicht mehr selbst steuere, sondern was da irgendwie aus den Tiefen meines Unterbewusstseins heraus mhm. funktioniert. Mhm. Natürlich spannend ist zu sehen, ja, warum wurde das dort so angelegt? Denn das gibt uns ja dann auch die wirksamste Methode in der Hand, die effizientesten Instrumente, wie wir das auch ja. ändern können.
Mhm. Klar. Warum?
ja, warum? Warum? Ich möchte mir die Antwort auf diese Frage nur ein bisschen aufbewahren, damit es spannend wird ja. und vielleicht ein paar ganz alltägliche Beispiele zu bringen, denn wir zwei sitzen ja da und wir haben ja vorher schon einmal telefoniert zusammen ja. und haben ausgemacht, was wir da, über welches Thema wir heute mhm. sprechen, aber mhm. ich denke da eben diese Millionen und Millionen Hörer wissen das nicht mhm. und werden da so hineingestoßen ja. und dann ist es vielleicht angenehmer, zu starten mit so alltäglichen Beispielen, mhm. wo sich jeder leicht wiedererkennen ja. kann. Mhm. Machen wir ein Beispiel. Ja, zum Beispiel, genau. Ich weiß nicht, sind Sie Raucherin? Mhm. Ah ja, wunderbar. Ich danke herzlich. Was rauchen Sie denn?
Was ich rauche?
Ja, ja, ja. Gauloise. Mit Filter, ohne? Mit Filter. Gut. Und jetzt, ich hoffe, Sie sind der richtige Raucherin, dann klappt's. Also jetzt stellen Sie sich bitte vor, mhm. Sie stehen irgendwo, wo darf man heute noch rauchen, vor der Bar, ja. in der Kälte draußen, ja. genau. Und neben Ihnen steht ein guter Bekannter und Sie sind hinausgegangen, um zu rauchen. Mhm. Und dann zieht der Bekannter seine Packung Zigaretten heraus ja. und das ist eine vergleichbare Marke. Ich bin nicht Raucher, ja. aber was nicht, müsste das Marlboro, ein Camel zum Beispiel mit Filter, genau. Zieht sie heraus und bietet Ihnen eine an. Mhm. Nehmen Sie sie oder nicht? Und Ihre eigenen haben Sie in der Tasche, in der Handtasche, in der grünen Handtasche.
Dann nehme ich sie nicht.
Aha, warum nicht?
Weil mir meine besser schmecken.
Bravo, ich danke, vielen Dank.
Also ein klassisches Beispiel.
Ja, klassisches Beispiel. Ich möchte betonen, dass wir nichts abgesprochen haben. Das ist eine echte Reality-Show hier. Ja. Also, kann sein, dass es einen guten Grund gibt für Sie. Statistisch wissen das sind über 92% oder 93% der Raucher ja. nicht in der Lage, die eigene Zigarettenmarke herauszuschmecken bei mhm. Blindtests. Das heißt, werden die Zigaretten ja. wird abgeklebt, dass mhm. man nicht sieht, was mhm. man raucht. Müssen Sie sich vorstellen, 94% sind nicht in der Lage, das herauszuschmecken. Mhm. Aber jeder anständige Raucher, wenn er die eigenen hat, sagt, nein, die schmecken mir besser ja. oder von den anderen kriege ich Kopfweh und so weiter und so weiter. Mhm. Frage ich ja. wenn es nicht der Geschmack ist, den kann ich nicht identifizieren, was ist es dann? Lass mal die Frage offen. Whisky-Trinker, ähnlich. Ah, das schmeckt gut. Valentine's, oder so irgendwas. Ja, ja. Die Wahrheit ist gleich, weit über 90% sind nicht in der Lage, Whisky herauszukennen. Das geht beliebig weiter. Machen wir mal Familiensache. Meine zwei mittlerweile erwachsenen Kinder aus erster Ehe, die Großen, also, da war die Tochter, hat gerne Coca-Cola gehabt. Der Sohn hatte lieber Pepsi-Cola, weil er war immer schon ein bisschen extravagant. Gut. Theater. Im Restaurant war es einfach, oder beim Pizzaessen, da gab es ja immer nur entweder das eine oder das andere. Und lieber als gar nichts, haben sie es schon genommen. Aber zu Hause wäre halt schon gut gewesen, wenn der liebevolle Vater beide Flaschen vorrätig hält. Hat er auch getan, bis er entdeckt hat, sobald ich das beliebig umschütte in die jeweils andere Flasche, ist alles bestens in Ordnung. Ich hatte dieses Beispiel übrigens vor einiger Zeit mal bei einem Seminar gebracht, als Beispiel immer für die Wirkung des Unterbewussten, das war ein Wirtschaftsseminar. Und da war einer dabei, der hatte ein paar, so mehrere Lebensmittelgeschäfte im Finchka. Und das war ja ein längerer Kurs, die waren Soft Skills für Manager, so irgendwas. Und er hat gesagt, ja, er bringt ein paar mit. Ah, ich vergaß zu erwähnen, eine der Teilnehmerinnen sagte, oh nein, nein, sie würde das herauskennen. Meine Antwort natürlich, kann sein. Es kann ja sein, zu den 4-5% der Menschheit gehören, die das können. Es gibt sie ja. Es gibt ja auch Kaffeetester. Gut, kann sein. Nun sagt der andere, er hat ein paar verschiedene Marken und bringt sie mit und hatte das nächste Mal 4 verschiedene Cola-Marken, also so Brauselimonade mitgebracht. Echte Cola, dann von der Eigenmarke der Despa, die American Cola, naja, es waren insgesamt 4. Da hat der böse Seminarleiter namens Elmar da einen Blindtest vorbereitet in nummerierten Gläsern und hat die Runde gehen lassen.
Ergebnis,
gerade die Frau hat überhaupt nichts gehabt. Ich habe natürlich auch ganz böserweise Cola zweimal in der Becher reingetan, die echte Coca-Cola.
Ja.
Und einmal hat sie gesagt, das ist die richtige Cola. Dachte ich mir schon, wow, wir haben so einen wirklich 5% Anteil, das schafft sie. Und dann nimmt sie eines der anderen Gläser, wo ebenfalls echte Cola wird. Sagt sie, pfui Teufel, wie kann man sowas trinken? So ist bei Kohle und so ist bei ganz, ganz vielen anderen Sachen. Das ist der Geschmack, der Geruch, der Geschmack. Ja, zum Geruch sind auch ganz was Interessantes. Wir haben in der Agentur verschiedene Kunden betreut, unter anderem auch einen großen Strumpfhersteller. Und gerade bei Strümpfen gibt es ein hochinteressantes Experiment, das ich Ihnen da schildern will. Die gleichen Strümpfe, gleich verpackt, also identisch.
Ja.
Eine Partie normal, so wie sie waren, und die zweite Partie subliminar beduftet. Subliminar heißt unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Das heißt, sie machen nicht auf, die Packung so, ein Pfeilchen, wunderbar, sondern sie machen auf und riechen bewusst gar nichts. Und dann wurden die Frauen befragt, ja, wie sind denn die Strümpfe? Die normalen Strümpfe getestet hatten, haben gesagt, ja, das ist ein guter Strumpf, robust, langlebig, das Richtige für alle Tage. Die dieselben Strümpfe getestet hatten, aber subliminar beduftet, sagten, ein wunderbarer Strumpf mit einem herrlichen Glanz, aber das Richtige für einen Abend, weil er ist sehr empfindlich.
Ja.
Gleiche Strumpf.
Ja.
Robust, empfindlich.
Ja.
Waschmittel, ebenfalls, wenn man einen Hersteller gehabt, der hat Waschmittel produziert, die mussten ja ohnehin, das ist ja vom Gesetzgeber vorgeschrieben, die müssen alle biologisch abbaubar sein. Also absolut. Ja, und für den haben wir dann verschiedene Packungen machen müssen in unterschiedlichen mit unterschiedlichen Auftreten.
Ja.
No-Name-Produkte, die er um ganz, ganz wenig Geld als Waschmittel in diesen großen Märkten verkauft hat. Dann Eigenmarken von bestimmten Produkten, die wir heute beispielsweise in Melio Despair, also Eigenmarken, hergestellt werden, die immer von den Produzenten. Dann unter anderem dann auch ein ganz hochwertig anmutende Verpackung, die in den Bioläden in den Holzregalen verkauft wurde um furchtbares Geld. Mhm. Pulver ist immer das gleiche drinnen. Natürlich haben wir auch wieder die Frauen gefragt. Und keine jetzt, das ist keine signifikante Untersuchung, also mit einem hohen Signifikanzniveau, sondern wir haben halt einfach so 10 oder 15 Leute gefragt. Spannend war es trotzdem, weil sie sagten, so jetzt, wenn ich das zusammenfassen will, ja, also normal, die Frage war, welches Waschmittel verwenden sie normalerweise? Und dann bekamen wir zur Antwort, ja, so, also man sollte schon, die Erde haben wir ja nur geliehen für unsere Kinder. Müssen wir schon Bio-Waschmittel nehmen, natürlich. Dann schauen sie sich ein bisschen um und sagen dann versteckt, aber, das muss ich schon zugeben, so alle 5 bis 10 Wäschen, dann nehme ich das normale Waschmittel, damit es wieder richtig sauber wird. Das gleiche Pulver. Die Farben haben wir noch nicht besprochen. Die Farben ist das gleiche, wenn wir von den Waschmitteln reden. Waschmittelpackung blau, Waschmittelpackung gelb, Hausfrauen befragt, wie wäscht sie es? Die in der gelben Packung sagen, ja, ein sehr robustes Waschmittel, gehen auch die hartnäckigen Flecken raus, aber natürlich empfindliche Wäsche darf man nicht damit waschen. Die blaue Packung, sagen die Hausfrauen, ja, ein sehr feines Waschmittel für empfindliche Wäsche, aber hartnäckige Flecken gehen nicht raus. Lösung, blaue Packung, gelbe Schrift. Ja. Und das Ganze ist ja 20 Jahre her schon inzwischen. Und wenn Sie schauen, die Waschmittelwerbung von heute läuft immer noch auf der Schiene, kräftig gegen den Schmutz und zart zu Ihrer Wäsche.
Ja.
Also so werden wir gesteuert.
Ja.
Und da denke ich mal, wir könnten jetzt uns an den Schädel schlagen und sagen, bin ich blöd, das ist sowas schrecklich. Oder ihr könnt sagen, aha, wir Menschen sind so. Ja. Na gut, wie kannst du denn ändern?
Das sind jetzt auch Sachen, wo ich auch sagen würde, okay, da kann ich mal drüber schmunzeln.
Ja.
Das ist ja jetzt auch nichts, was mich jetzt tatsächlich einschränkt, was mir wehtut oder mich nicht leben lässt mit meiner Umwelt. Aber es gibt ja andere Sachen, die sich dann direkt auf mein Verhalten auswirken, mit denen ich nicht klarkomme und mit denen auch meine Umwelt nicht klarkommt. Darüber würde ich gleich sprechen. Wir machen aber vorher eine kleine Pause.
Sehr schön zum Luftholen.
Und für unsere Hörer zum nochmal
nachdenken
und verarbeiten. Heute mit Dr. Elmar Teutsch. Die Psychologie des Unbewussten ist unser Thema. Wir springen zwar ein bisschen hin und her heute, aber ich finde das gar nicht schlimm. Ja, aber Sie sind mir noch eine Antwort schuldig.
Richtig. Woher kommt das,
dass
wir so aus der Tiefe von diesem unterirdischen See heraus zum Handeln bewegt werden? Und ich habe jetzt die Brillen aufgesetzt und bin in der Lage, da 5 Zeilen vorzulesen, wenn ich darf.
Gerne.
Und zwar ist das sehr bekannt geworden durch die Verfilmung, ich habe es lange vorher schon gelesen, der Schlink, Berliner Autor, schreibt in seinem Roman Der Vorleser, zitiere ich jetzt daraus, oft genug habe ich im Lauf meines Lebens getan, wofür ich mich nicht entschieden hatte und nicht getan, wofür ich mich entschieden hatte. Es, also was immer es sein mag, es handelt. Dieses S fährt zu der Frau, die ich nicht mehr sehen will. Das, wer die Geschichte kennt, weiß ja da Bescheid. S macht gegenüber dem Vorgesetzten die Bemerkung, mit der ich mich um Kopf und Kragen rede. S raucht weiter, obwohl ich mich entschlossen habe, das Rauchen aufzugeben. Und S gibt das Rauchen auf, nachdem ich eingesehen habe, dass ich Raucher bin und bleiben werde. Ich meine nicht, dass Denken und Entscheiden keinen Einfluss auf das Handeln hätte. Aber das Handeln vollzieht nicht einfach, was davor gedacht und entschieden wurde.
Genau.
Warum? Warum? Der Weg führt uns zurück in die Vergangenheit. Also ich habe die Brille wieder runtergetan. Führt zurück in die Vergangenheit. Wir alle können uns nicht mehr erinnern, aber wir hatten eine sehr schöne Zeit im Mutterleib. Da ging es uns so prima. Wir wurden sozusagen rundum versorgt. Okay, wir mussten nicht atmen, nicht essen, kam alles über die Nabelschnur frei Haus. Mag vielleicht ein bisschen eng geworden sein mit der Zeit, aber irgendwann fängt dann auch noch so eine verrückte Hebamme an, auf dem Bauch der Mama rumzutrampeln und durch den engen Geburtskanal hinaus. Also Schock und dann sind wir auf der Welt. Und womit beginnt unser Erdendasein? Mit einem Schrei. Wenn wir nicht freiwillig von uns geben, dann werden wir
beklapst,
ganz genau. Also das sagt eigentlich schon viel über den Start. Es beginnt mit einem Schrei, mit dem Kopf nach unten und Schrei. Sehr sinnvoll, alles in Ordnung. Für uns stimmt die Welt erst dann wieder, Das ist nicht in Ordnung, wenn wir plötzlich im grellen Licht sind. Stimmt die Welt erst dann wieder, wenn wir gnädigerweise der Mutter auf die Brust gelegt werden und die Wärme wieder spüren und vor allem den Herzschlag hören, den wir jetzt monatelang gehört hatten. Das erste Sinnesorgan, das sich entwickelt im Ungeborenen, ist ja das Ohr. Das heißt, ich höre dieses Rauschen vom Blut, das Schlagen des Herzens und endlich höre ich es wieder. Das heißt, unser Leben, das gibt's nur, weil es die Mutter gibt. Mhm. Und wir tun alles, um bei dieser Mutter zu bleiben, um uns das Leben zu erhalten. Jeder Organismus will überleben. Auch die Lemminge, wo es immer geheißen hat, die stellen die Achterhaltung über die Selbsterhaltung und stürzen sich in die Klippen, vermutet man ganz andere Gründe dafür. Also jeder Organismus will leben, auch wir Menschen wollen leben und tun alles dafür. Beispiel dazu über die Tragik oder über die Tragweite, nennen wir es so, dieses Wunsches nach Leben und dieser Notwendigkeit einer Bezugsperson ist der Hospitalismus. Das kennt man damals im Krieg, waren viele Kinder in Krankenhäusern untergebracht und auch mit bester medizinischer Versorgung wurden die irgendwann mal verhaltensauffällig. Eins der ersten Zeichen war, den Kopf so hin und her geworfen und die können sie regelmäßig Windeln wechseln und regelmäßig Essen geben, bis hin zum Tode. Warum? Bis man entdeckte, was die wirklich brauchen, sind nicht 50 Krankenschwestern, sondern eine Bezugsperson, die sie hält. Ja. Das heißt, das ist tief in uns verborgen, das Wissen, entweder ich habe eine Bezugsperson oder ich kann nicht leben. Ganz einfach. Gut, wir werden größer. Möglicherweise schon im Babyalter fange die Mutter, die selber mit, um das neue Leben ringt, weil das ist ja eine völlig andere Situation. Sie haben mir vorher erzählt, Sie haben selber ein Kind, Sie wissen, wie das ist. Völlig andere Situation und dann hat die Mutter selber zu kämpfen. Das heißt, eigentlich möchte ich schon vom Baby, dass es sich so verhält, wie ich denke, dass es besser ist. Ja, für wen besser? Und auch da, das Kind merkt und das Kind wird größer und merkt es immer noch. Und das Einzige, was das Kind zum Überleben braucht, ist die Liebe der Mutter. Und folglich ist die schlimmste Strafe, die es geben kann, sind nicht die Prügel oder so irgendwas, sondern der Liebesentzug. Denn das führt direkt im Bewusstsein des Kindes zum Tode. Folglich wird das Kind alles tun, um diesen Liebesentzug vorzubeugen. Und wenn wir auf die Welt gekommen sind und die Jahre unserer Kindheit verleben durften, aus dem sicheren Gefühl, aha, ich werde geliebt, weil ich da bin, dann geht's uns gut. Und wenn ich, und leider sind es halt sehr, sehr viele Menschen, wenn ich aber gelernt habe mit Sätzen wie, ja, wenn du so tust, dann mag dir die Mami aber nicht, wenn ich sowas gelernt habe, dann habe ich, um zu überleben, gelernt, aha, ich muss mir die Liebe erarbeiten. Ich muss so sein, damit meine Mutter dann nett ist mit mir, denn dann lebe ich.
Ich muss mich anpassen, ich muss richtig in bestimmte Rollen auch flüchten, ja, die
natürlich
ich bin.
Ganz genau, selbstverständlich. Klar, jetzt müssen Sie schon auch realistisch sehen, klar, das Kind hat eine eigene Persönlichkeit und logischerweise lernen tut's Rollen von den Eltern. Das stärkste Lernen ist das Modelllernen. Ja. So gesehen müsste die Mutter nicht sagen, du so und so, hau nicht den Spinat an die Wand, sondern es genügt, wenn die Mami nicht an die Wand haut. Ja. Irgendwann mal lernt das Kind, auch wenn das im Detail dann vielleicht schwer sein mag. Gut, also wir tun alles, um der Mutter zu gefallen. Es kann das Gegenteil passieren. Ich schiele jetzt da hinüber, ich sehe 1940, schreckt was nach. Es kann auch das Gegenteil passieren, dass ich also bewusst provoziere, dann kriege ich ja auch Zuwendung. Es ist dann zwar eine negative, aber lieber ein negativ als gar nichts. Dann störe ich halt und mache Schaden und dann schimpft die Mama mit mir und haut meine runter und dann heißt es immerhin, das ist auch Zuwendung. Ja, und da werden unsere Verhalten angelegt. Der Vater kommt vielleicht nach Hause und ist die große Bezugsperson und schon untertag sagt die Mutter, wart nur, wenn abends der Papi kommt, der wird's dir aber sagen. Er kommt, ist groß, fünfmal so groß wie ich, stärker als ich und ist die absolute dominante Person. In den meisten Fällen überleben wir das alles ganz prima, aber da entstehen halt dann auch wieder Sachen, dass zum Beispiel der Polizist oder eine andere Respektsperson schimpft mit mir und plötzlich rutsche ich 20, 30, 40 Jahre zurück in die Kindheit und weiß, ich bin wehrlos. Und das sind die Dinge, die wir eben nicht willentlich ändern können, weil ich bin ja nicht gerne zurückgerutscht, sondern das passiert direkt aus dem Unterbewussten heraus. Frage beantwortet?
Ja, Frage beantwortet. Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wenn ich mit solchen Sachen lebe, kämpfe und sage, ich fühle mich nicht wohl, irgendwas läuft hier schief, wie kann ich mich verändern? Kann ich es überhaupt?
Veränderung ist möglich, ja. Nicht auf direkten Wege. Also es reicht nicht zu sagen, zum Beispiel die Neujahrswünsche. Es ist schon nicht so lang her, war Silvester, sind wir alle zusammengesessen, das war lustig und ja, nächstes Jahr wird alles anders. Da machen wir dann die ganz großen Dinge. Also ich nehme bestimmt 10 Kilo ab nächstes Jahr, Sie hören auf mit dem Rauchen. Das ist also ganz klassisch, ich nehme mehr Freizeit für mich oder für meine zwei kleinen Kinder. Lauter Vorsätze und Vorsätze und Vorsätze. Wir wissen aus der Statistik, dass rund 80% dieser Vorsätze nie realisiert werden. Wäre auch nicht so schlimm. Ab und zu bei Seminaren sagt mir jemand, ach, das macht gar nichts. Weil wenn ich 80% nicht realisiere, aber 20% schon, dann bin ich schon in 5 Jahren auf 100%. Klappt natürlich nicht. Mein Gegenbeispiel ist, stellen Sie sich vor, einen wunderbaren Tag, wo alles klappt in der Früh, sie stehen auf, die Sonne scheint, die Kinder sind schon mit der Schultasche bereit, der Mann hat das Frühstück gemacht, also traumhaft. Wenn sie mit dem Bus zur Arbeit fahren, dann steht der Bus schon auf dem Parkplatz, die Tür, also an der Haltestelle, die Tür ist schon offen, der Fahrer beugt sich heraus und sagt, ah, Barbara, schön, dass Sie da sind, wir haben nur noch auf Sie gewartet, bitte steigen Sie ein, ich habe Ihnen da vorne einen Platz reserviert und im Büro geht alles super traumhaft und mittags und wenn Sie mit dem Bus mit dem Auto fahren, dann ist lauter grüne Ampeln und so weiter. Das Ganze dann am Vormittag, die Arbeit wunderbar, alles geht gut, den ganzen Tag eine Sache geht daneben, alles andere geht gut. Abends fahren sie nach Hause, wieder super. Wenn sie die Tür aufmachen, dann wartet schon der Mann mit den Pantoffeln im Mund. Nein, verwechselt, das war der Hund. Die Kinder sind gewaschen und gebügelt im Bett, also alles traumhaft. Und sie verbringen vielleicht noch einen netten Abend mit ihrem Mann. Irgendwann mal legen sie sich ins Bett, irgendwann mal schalten sie das Licht aus. Und sie machen sich bereit zum Einschlafen. Und jetzt frage ich Sie, an diesem Tag, an diesem idealen Tag, wenn Sie dann zum Einschlafen sind, an was denken Sie? An die 999 Sachen, die gut gegangen sind, oder an die eine, die daneben gegangen ist?
Wahrscheinlich an
die eine. Das heißt, wir Menschen sind so gebaut, dass auch das wäre wieder lang darüber zu reden, aus atavistischen Gründen, dass mir das Negative stärker bei uns haften bleibt, hatte einen Sinn vor Tausenden von Jahren und ist halt auch heute noch präsent. Wir sind halt so gebaut. Die Frage nach wie vor, wie kann ich das ändern? Im Bewussten geht das nicht. Es geht nicht. Ich kann mir das zehnmal vornehmen, ich rutsche hin. Und je mehr ich dann abends im Bett liege und denke, nein, jetzt denke ich nicht daran, nicht daran, nicht daran, desto schwieriger wird es. Da denke ich, Herr Streit, man kann ja nicht an etwas nicht denken. Gegenoffensive zum Beispiel lernen die Teilnehmer bei unseren Seminaren, die Morgen- und die Abendfragen. Dann liege ich abends im Bett und frage nicht, oh Gott, das habe ich vergessen, das hätte ich noch machen müssen, sondern stelle mir ein paar Fragen wie zum Beispiel, was habe ich heute gut gemacht? Wen habe ich heute kennengelernt? Wem konnte ich heute helfen? Was hat mich heute erfreut? Und wenn wirklich was Unangenehmes war, wie zum Beispiel bei der Einfahrt kratzen wir beide Türen vom Auto auf, dann statt zu sagen, da bin ich blöd, blöd, ich muss auch wissen, die Frage, was habe ich heute gelernt? Dass die Garageneinfahrt vielleicht doch die 5 cm schmäler ist, als ich dachte. Der Kratzer geht so und anders nicht weg. Aber mein Umgang wird ein anderer. Und Sie sehen, so auf nur so indirekte Weise komme ich dahin, tatsächlich Dinge zu ändern. Und wenn es so Kleinigkeiten sind, dann geht es wirklich so nebenher. Deswegen machen wir ja Publikationen. Es gibt unsere Webseite, wo jeden Tag ein neuer Tipp ist und so weiter. Es gibt also ganz, ganz viel. Und es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten. Ich kann mir Psychologie heute kaufen und durchlesen. Also ganz viele Hilfen gibt's. Wenn es ernsthafter fehlt, wenn ich also merke, das geht jetzt, sagen wir mal, schon über eine längere Zeit, in der Regel, sage ich mal, 2-3 Jahre, also 3 Jahre ist so die magische Grenze. Wo, und das sind Dinge, die mich, die wirklich meine Lebensqualität beeinflussen, weil ich bestimmte Dinge nicht mehr tun kann, weil ich merke, ich verkrampfe mich immer mehr. Dann ist es höchste Zeit, einfach zum Fachmann zu gehen. Mhm. Südtirol ist voll von Psychologen. Es gibt öffentliche Dienste, es gibt private Dienste. Mhm. Also, Herrgott Zapperlott, wenn ich Zahnweh habe, dann gehe ich auch zum Zahnarzt. Wenn ich Bauchweh habe, dann gehe ich zum Internisten und sage, schau mal nach, was da los ist. Mhm. Aber psychische Probleme, mit denen glaube ich ja, die darf ich nicht haben. Ich will ja nicht in Bergine landen, gibt es eh schon immer. Mhm. Sondern da müssten wir selber fertig werden. Vor allem als Mann. Ja. Um Gottes Willen. Mhm. Wir Männer wissen ja immer alles und wir kennen alles. Mhm. Und das erfreut mich ja auch so, dass es gerade auch Männer sind, die in zunehmendem Maße, auch wir Südtiroler, langsam gescheiter werden und uns da Hilfe holen, wenn wir sie brauchen.
Mhm. Ich möchte da auch jetzt noch unbedingt kurz auf Ihre Jahresgruppe zu sprechen kommen. Veränderung heißt die.
Ja.
Was wird denn verändert?
Genau. Ja.
Was schafft man denn da tatsächlich in einem Jahr?
Mhm. Warum gerade ein Jahr? Lassen Sie mich erzählen, wie das Ganze begonnen hat. Mhm. So vor 20 Jahren, wenn ich die ersten Selbsterfahrungsseminare auch angeboten hatte, also nicht nur wirtschaftliche, dort war das meistens, das ist klassisch, so ein Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, und dann sind die Menschen mit großen, leuchtenden Augen hinausgegangen. Jetzt ist alles anders. Wow. Wenn man sie nach 2 Wochen wieder gesehen hat oder nach 4 Wochen, dann
war die Euphorie weg.
Und wie geht's denn? Ja, schon gut, aber natürlich immer noch, ganz klar. Schauen Sie, diese Gewohnheiten, die wir uns zugelegt haben, und ich nenne sie jetzt mal wirklich neutral Gewohnheiten und nicht Kellerkinder oder sonst irgendetwas, was wir wirklich krampfhaft versuchen zu verstecken. Diese Gewohnheiten haben wir uns ja im Laufe von Jahren und Jahrzehnten angeeignet. Die lieben uns ja. Mhm. Die gehen doch nicht einfach freiwillig weg, weil wir das so wollen. Die wollen bei uns bleiben. Klar. Und da ist ein Jahr so das goldene Schnitt, wie lange das dauert, bis sich wirklich etwas ändern kann. Denn im Kreis eines Jahres kommen die ganzen Ereignisse, die sonst auch passieren. Die Festtage, der Sommerurlaub, die Stresszeit, also alles, was halt so im Laufe eines Jahres kam, habe ich einmal die ganze Runde gemacht, und zwar in Begleitung einer Gruppe und eines Therapeuten. Und wenn ich das ein Jahr lang so gemacht habe, dann habe ich gute Chancen, dass es erledigt ist. Mhm. Und so rund, würde ich sagen, 85%, ja, 85 nicht mehr, schaffen das in einem Jahr. Mhm. Und wer das in dem Jahr nicht fertig hat, hat eine letzte, zweite Chance, der kann ein zweites Jahr machen. Mhm. Aber mehr gibt's nicht. Die Veränderungsgruppe, die habe ich jetzt seit 17 Jahren.
Ja.
Und es gibt keinen Menschen, der sie zweimal besucht, also der sie dreimal besucht hat. Mhm. Zweimal schon so, eigentlich bei jeder Gruppe so 1-2 Leute machen da, auch heuer sind wieder 2 von voriges Jahr dabei. Mhm. Das ist normal, weil es sind natürlich Unterschiede von der Schwere der Situation her, aber auch von der Intensität, mit der sich die Menschen auseinandersetzen. Mhm. Denn das ist ja kein Spaziergang, egal wie schön das ist. Trotzdem ist es anstrengend und manche stürzen sich voll hinein, andere nicht. Mhm. Und der Grund, warum wir es nicht länger machen, das ist bei jedem therapeutischen Prozess, es braucht einen Anfang und es braucht ein Ende.
Ja.
Sonst wäre unser Institut Delos wäre nicht ein Institut für Psychologie und Wirtschaft, sondern so irgendwann ein Guru oder eine Religion. Mhm. Die machen das so. Mhm. Da gibt es noch Folgekurse, Aufbaukurse, dritter Teil, Scientology und so weiter.
Ja.
Mit dem Ziel, die Menschen an sich zu binden. Mhm. Die Wahrheit ist ja genau umgekehrt. Mhm. Das Ziel von diesem Kurs ist ja, nach einem Jahr oder allerspätestens nach 2 Jahren selber wieder dort zu stehen, auf der Welt zu sein und ein selbst erfülltes, glückliches Leben führen zu können. Weil klar, es wäre ganz leicht, so Seminar-Junkies heranzuziehen. Weil wenn ich merke, in der Gruppe geht's mir gut, dann muss ich selber nichts tun, weil in regelmäßigen Zeiten treffen wir uns wieder und dann sind andere da, die dafür sorgen. Ja, natürlich ist das fein. Aber das ist nicht der richtige Weg.
Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal konkret an. Das heißt also, Menschen mit unterschiedlichen Problemen kommen zusammen.
Ja.
Und es wird in der Gruppe über die Problematiken gesprochen?
Ja, ein bisschen.
Unter Ihrer Regie? Oder wie?
Ja, ein bisschen gesprochen. Es ist keine Gesprächstherapie, dann wird sie nämlich auch von der Wirksamkeit unter Umständen wirklich über Jahre gehen. Nachteil Gesprächstherapie zum Beispiel, wenn einer verbal ein bisschen geschickt ist, dann kann er den schwierigen Dingen ausweichen. Das heißt, wir arbeiten nach den Prinzipien, sagen wir mal Basis, die integrative Gestalt Körpertherapie von Leland Johnson vom Gestalt Institute of Houston, der die Gestalttherapie von Fritz Perls noch erweitert hat und körperorientierte Ansätze dazugenommen hat. Und das ist die schnellste Methode, die ich kenne, die wirklich verwendbar ist. Und dazu kann natürlich EMDR von der Shapiro, Francine Shapiro, ist ebenfalls sehr schnell, ist aber vor allem bei Traumata sinnvoll. Was bedeutet das eben? Wir geben ein Thema vor als Kristallisationspunkt für die eigenen Überlegungen und machen Übungen. Okay. Das können ganz banale Körperübungen sein, ausschütteln oder irgendwas anderes. Ich will ja nicht zu viel verraten hier. Klar. Oder irgendwas anderes. Eine ganz normale Übung, wo jeder mitmachen kann, unabhängig von körperlichen Gebrechen. Also ob ich im Rollstuhl bin oder ob ich Bergsteiger bin, das ändert gar nichts. Kann jeder mitmachen. Dann werden die Übungen gemacht. Mit den Übungen öffnen wir nämlich genau das Tor, das wir heute schon besprochen hatten, nämlich das Tor zum Unterbewussten. Ja. Und dort kann dann die Arbeit passieren. Natürlich gibt es nachher wieder Gespräche darüber. Meistens also arbeiten wir entweder in der Großgruppe für die Leitung, ich habe immer einen, oder nicht immer, je nach Gruppenstärke, einen Co-Referenten dabei. Wir arbeiten in der Großgruppe, in Teilgruppen, manchmal tun wir die Geschlechter teilen, weil es sinnvoll ist. Dann arbeiten wir in sogenannten Triaden. Ja. Da tun zwei was, ein Dritter schaut zu und gibt Rückmeldungen. Ja. Und das geht dann viel schneller natürlich, weil sie parallel arbeiten. Paararbeit, dass zwei Happes tun müssen, so auch ganz einfache Dinge. Machen ein paar Beispiele, wenn wir uns das so schön gegenüber sitzen. Die halten Blickkontakt. Ja. Einer ist der Fragende, der andere der Antwortende. Und die Frage lautet dann, wer bist du? Klar, die erste Antwort kommt leicht, ja, ich bin eine Frau. Wer bist du? Ich bin Radiosprecherin. Wer bist du? Und so geht's weiter. Und das geht dann schon über einige Zeit. Und es ist unglaublich, wie, wenn ich das ernsthaft betreibe, wie da schon in kürzester Zeit ich so an den Flaschenboden gerate, wo ich wirklich zu den Dingen hinkomme, die ich versuche, versteckt zu halten.
Ist das jetzt für jeden was? Oder gibt es dann auch Menschen, die sich einfach sehr, sehr schwer tun, sich vor anderen zu öffnen, bei denen sie sagen, okay, für die ist das nicht unbedingt geeignet, die gehen dann vielleicht wirklich zu einem Therapeuten in Einzeltherapie.
Ja, ja.
Oder öffnet sich da jeder automatisch, wenn er auf einmal merkt, ich bin da gut aufgehoben?
Also, wenn einer hinkommt, dann öffnet er sich. Das ist ziemlich sicher. Es gibt Sonderfälle, wie zum Beispiel hatten wir mal vor einigen Jahren, da war die Chefin angemeldet, die Schwierigkeiten hatte mit der Mitarbeiterin. Und die Mitarbeiterin war auch angemeldet. Das geht natürlich nicht gut. Die haben unterschiedliche Namen. Das konnten wir nicht wissen. Sonst trennen wir das natürlich. Auch heuer wären drei Leute, die hätten gerne das besucht. Aber die sind über verschiedene Liebhaber und Ehefrauen und Ex-Ehefrauen miteinander verbandelt. Das geht natürlich nicht. Ja. Aber sonst, in den meisten Fällen empfehle ich, nehmt zur Gruppe. Einmal ist billiger. Kein Vergleich zur Einzeltherapie. Und zum Zweiten, in der Gruppe kann ich auch, wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich sage, oh, ich mag nicht, dann geht's halt doch weiter. Weil irgendjemand arbeitet. Zum Beispiel Begriff Center Work. Da arbeitet der Therapeut mit einem aus der Gruppe in der Mitte.
Ja.
Die anderen schauen zu. Das ist ja langweilig für die. Nee, ist überhaupt nicht. Der, der in der Mitte arbeitet, das ist das Resonanzprinzip, der bringt die Seelen zu schwingen. Bei völlig unterschiedlichen Menschen natürlich. Ein Satz spricht den einen an, ein anderer Satz spricht den anderen an, weil es völlig unterschiedliche Dinge sind. Ich erinnere mich an eine Situation, da hat einer einen Kochlöffel aufgehoben, ich weiß nicht, wo er den her hatte, um irgendetwas zu demonstrieren.
Ja.
Und einer der, und jetzt nenne ich es mal unter Anführungszeichen Zuschauer, Zuschauerinnen, fängt plötzlich an zu weinen. Ja, die wurde als Kind regelmäßig vom Vater mit dem Kochlöffel verprügelt. Das hat er da ganz einen anderen Zusammenhang hergestellt. Ja. Das war, hat nichts mit dem in der Mitte zu tun. Das heißt, es wirkt wirklich ganz, ganz toll. Trotzdem gibt's Fälle, wo ich sage, da braucht's Einzeltherapie, wenn das ganz spezielle Fragestellungen sind, die man wirklich, wo man dranbleiben muss und das regelmäßig bearbeiten, dann ist es gescheiter, zusätzlich zur Gruppe in Einzeltherapie zu sein, um diese Fragen zu klären. In der Gruppe ist es schön einfach. Man hat das Gefühl, ich bin aufgehoben, ich bin geborgen und es geht weiter. So ein Vergleich, den ich gerne ziehe, ist Bachbett des Lebens, reißend manchmal. Aber ich weiß, in regelmäßigen Abständen sind diese großen Steine dort. Das sind diese Wochenenden. Und ich brauche nur bis zum nächsten großen Stein zu kommen. Dann geht's wieder.
Für die, die es jetzt interessiert, die zuhören, sind da aktuell noch Plätze frei im Moment oder ist jetzt die nächste Gruppe schon komplett? Und
es gibt einen freien Platz noch für eine Frau.
Ja.
Die ist angemeldet, aber wir haben ihn ja freigehalten bis Mittwoch. Also wenn sie den nicht nimmt, ist er frei. Und es gibt zwei freie Plätze noch für Männer, weil wir heuer relativ wenig Männer haben.
Das heißt, wer sich da jetzt angesprochen fühlt,
der
ganz
soll schnell.
Ganz schnell. Und das geht über die Homepage am besten?
Am einfachsten, oder telefonisch oder
Also über die www.telos.bz.it. Also wer da jetzt sagt, der Herr Teutsch hat mich da auf was gebracht. Und es wird höchste Zeit, dass ich mich verändere.
Das sind dann die Leute, die bei der ersten Runde, wenn ich frage, warum bist du hier, die dann antworten, ja, ich kann nicht dafür, meine Frau schickt mich oder sie haben im Radio gesagt, ich soll kommen. Ich habe das nie gesagt. Oh nein, das muss jeder selber wissen.
Aber das finde ich noch ganz interessant. Also wenn da jemand geschickt wird, bleibt er dabei?
Wenn er kommt, dann bleibt er. Also ich hatte noch nie jemanden, der geschickt wurde und wieder gegangen ist. Das ist noch nie passiert. Manche allerdings, nicht weil sie geschickt werden, die steigen aus. Und ich kann das auch verstehen. Wer bin ich, um sagen zu können, dass diese Schritte muss er jetzt machen? Gell, die fangen an und das ist ja sehr angenehm. Es wird da viel lachen, es gibt viele Tränen, aber sehr viel Lachen. Und es macht richtig Spaß, es ist eine schöne Umgebung, das ist alles ganz klasse. Aber natürlich, wenn ich dann an Punkte herankomme, wo es wirklich ans Eingemachte geht, dann ist nicht jeder bereit zu sagen, ich will mich wirklich verändern. Sondern sagen, ja, ich möchte schon, aber es geht nicht. Naja, klar, das muss jeder selber entscheiden. Also wir haben immer so einen Teilnehmer, der dann irgendwann mal einfach anfängt, weil er anfängt, na, heute geht's mir nicht, es ist die Tante krank und der Hund hat Fußweh und so irgendetwas. So fängt's an. Und wenn er dann zwei, dreimal nicht kommt, dann ist er draußen. Dann geht's
aber gibt's auch Leute, die dann da wirklich sitzen und die es nicht schaffen, sich zu öffnen?
Nein.
Gibt's nicht.
Nein, das gibt's nicht. Das ist ein einfaches Prinzip. Wir sitzen ja alle im selben Boot. Da sagt ja jeder was. Und das oberste Prinzip ist ja, in dieser Gruppe herrscht absolutes Stillschweigen nach außen. Alles, was wir da drinnen besprechen, bleibt in der Gruppe. Ich sehe, wir haben nur 6 Sekunden.
Ich sehe es auch.
Ein würdiger Abschluss schnell.
Ein würdiger Abschluss schnell noch. Ja, ich würde jetzt gern weiter mit Ihnen plaudern, weil das so ein spannendes Thema ist. Und ich glaube, ich spreche da auch im Namen der Hörer. Für alle, die noch nicht genug hatten und sich das Ganze in Ruhe nochmal anhören möchten, vielleicht auch häppchenweise, ab morgen Mittag gibt es diese Sendung wie immer als Download auf unserer Homepage www.sunshine.it. Infos zu Herrn Dr. Teutsch bzw. zu diesen verschiedenen Seminaren und auch anderen Hilfestellungen gibt es unter www.telos.bz.it. Wir werden den Link natürlich auch auf unserer Homepage setzen. Und ich kann mich nur wirklich bedanken, dass Sie heute hier waren. War eine ganz, ganz spannende und interessante Sendung.
Danke für die Einladung.